Besten Dank für die Einführung. Ich will heute was erzählen, mobiles GIS für das landwirtschaftliche Versuchswesen. Das ist quasi mal ein Anwendungsfall, wofür man halt GIS einsetzen kann. Und da will ich auf 3 Punkte im Prinzip eingehen. Ich will mal eine kleine Einführung geben in das landwirtschaftliche Versuchswesen. Was ist das überhaupt? Und warum brauchen wir da Geodaten? Was haben wir da für Systeme? Was haben wir da für Daten? Und am Ende, wie kann man da auch mobil unterwegs sein? Also das landwirtschaftliche Versuchswesen beschäftigt sich eben mit Feldversuchen in der Landwirtschaft. Man kann sich das so vorstellen, also so ein typischer Feldversuch, der im Feld angelegt wurde hier, sieht man mal. Und man sieht da ganz viele kleine Parzellen. Und die Forschungsfragen sind da eben zum einen, ja, Sortenversuche zum Beispiel sind typisch, dass man guckt, welche Sorte performt wie gut, in welcher Gegend. Und diese Sortenversuche werden auch deutschlandweit durchgeführt von den Ländern. Und wir sind hier am Landwirtschaftlichen Technologiezentrum zum Beispiel eine der Institutionen, die das dann in Baden-Württemberg durchführen. Aber diese Versuche finden dann eben deutschlandweit entsprechend ähnlich statt, sodass man da also vergleichbare Daten einsammeln kann. In der Landwirtschaft muss man immer draußen testen. Man kann im Labor viel machen, man kann im Gewächshaus viel machen, aber am Ende zählt natürlich immer das, was man im Feld sehen kann. Und deswegen muss man eben tatsächlich rausgehen und wirklich solche Parzellen anlegen und entsprechende Versuche machen. Was man hier auch schon erkennen kann, ist, wir sind da tatsächlich natürlich draußen und die Bedingungen sind nicht immer gleich. Also wir haben hier zum Beispiel so eine Topografie, dass wir eine Senke haben und in der Senke sind die Bedingungen üblicherweise immer ein bisschen anders als auf der Kuppe zum Beispiel, was so die Nährstoffe angeht und so weiter. Wir haben vielleicht auch unterschiedliche Bodenbedingungen und so weiter und so fort. Und wenn man mehrere Standorte hat, kann auch das Wetter innerhalb eines Jahres unterschiedlich sein. Über die Jahre hinweg hat man natürlich das Wetter, das sich dann auch nochmal als Faktor sozusagen von außen mit darstellt und was sich ändern kann. Also insofern haben wir immer in der Landwirtschaft relativ viele Parameter, die variabel sind und von denen das Ganze abhängt und lokale Standortbedingungen auch noch. So, und da wollen wir jetzt Versuche also anlegen, die möglichst exakt uns was sagen können über Ertragsbedingungen, über Standort unabhängige möglichste Faktoren, die wir da einbringen. Dazu muss man zunächst mal das Versuchsdesign machen. Das macht der Versuchsansteller. Der überlegt sich eben, welche Faktoren sind jetzt wichtig, welche will ich untersuchen. Also wenn ich einen Düngeversuch habe, dann habe ich zum Beispiel, variiere ich die Düngung in verschiedenen Stufen. Den Sortenversuch hatten wir schon. Ne? Wenn ich unterschiedliche Sorten habe, muss ich die halt entsprechend anbauen. Pflanzenschutz kann ich variieren. Und da muss man sich halt überlegen, was für einen Parzellentyp habe ich. Mache ich kleine Parzellen, brauche ich größere Parzellen. Wenn ich jetzt so einen Bearbeitungsversuch habe, brauche ich vielleicht irgendwas, was auf eine Arbeitsbreite passt. Müssen die ein bisschen größer sein und ein bisschen länger sein. Und das Versuchsdesign an sich ist ja Wissenschaft für sich, sage ich mal. Also die Bioinformatik beschäftigt sich damit. Und die Bioinformatikerinnen da sind dafür zuständig, dann die im Vorfeld sozusagen festzulegen, welche Varianten habe ich? Wie randomisiere ich das Ganze? Da kann eine Blockbildung stattfinden. Wenn ich zum Beispiel einen Hochertrags- und Niedrigertragsstandort habe, würde ich da 2 Blöcke reinlegen, dass man innerhalb der Blöcke die Unterschiede sehen kann, dass man die Blöcke auch untereinander noch vergleichen kann. Dann muss eben festgelegt werden, wie will ich das Ganze messen? Also ich muss noch Bonituren einrechnen, was ich da tatsächlich im Feld dann erfassen möchte. Bonitur ist jetzt schon mal das eine Fachwort, was wir wahrscheinlich nicht alle kennen, ist einfach die Erfassung von Pflanzenmerkmalen im Feld. Also ich gehe raus und mache halt Messungen an der Pflanze oder zähle die Tiere, wenn ich da einen Befall habe oder gucke nach den Krankheiten und bewerte das. Dann gibt es noch das PIAF. PIAF ist eins der Systeme, die in ganz Deutschland verwendet werden sozusagen. Da fließen diese ganzen Daten zusammen. Das ist eine Datenbank, eine große, wo diese Versuchsdaten aus dem landwirtschaftlichen Versuchswesen reingehen können. Das ist halt sehr spezialisierte Software, die wirklich für nur Feldversuche da ist. Da kann man diese Versuchsanlage machen. Also da kann ich anlegen, welche Varianten habe ich. Da kann ich die Randomisierung machen. Und hinten dran auch die ganze Statistik sozusagen ist damit angeschlossen. Da kriege ich also die Daten dann einigermaßen standardisiert sozusagen wieder raus und auch in standardisierte Auswertungsprozesse wieder rein. An der Stelle kann ich zunächst schon auch mal einen Lageplan machen. So ein Lageplan sieht im Wesentlichen so aus. Das ist also so eine Art Tabelle. Und ich habe in den Zellen stehen jetzt die Varianten drin. Ja, also wir sehen hier, wir haben hier zwei Varianten in dem Fall. Und die dritte Ziffer ist dann immer die Wiederholung. Also ich muss immer wiederholen natürlich, damit ich ein bisschen Statistik betreiben kann am Ende und so weiter. Das heißt, so sieht das erstmal aus in dem System, wo hinterher auch die Daten wieder zusammenfließen. Die Ls stehen für Leerparzellen. Manchmal brauche ich eben auch Parzellen, um ein bisschen Abstand zu halten. Wenn jetzt irgendwie Krankheiten da sind, muss man vielleicht ein bisschen Platz haben zur nächsten Parzelle, dass man da ein bisschen Luft hat. Die muss ich also auch gleich mit anlegen sozusagen. Und dann ist das Nächste, dass ich tatsächlich, hier kommen wir zum GIS, eigentlich brauche ich natürlich nachher Parzellen, die im Feld liegen und muss da Geometrien erzeugen. Das machen die Versuchstechnikerinnen bei uns. Da muss man also festlegen, Parzellenanzahl und Anordnung ist im Prinzip jetzt festgelegt. Da muss man noch Fahrspuren erzeugen für die Geräte. Und dafür gibt es so eine Software, die da spezialisiert ist drauf, diese Geometrien zu erzeugen. Die nennt sich Minigis, mit der wir das üblicherweise erzeugt. Und von da kommt man dann wieder raus, zum einen zum Lenksystem, das heißt auf den Schlepper. Das heißt, ich kann hier das direkt aufs ergonomische Terminal machen. Das ist das Ding, was auf dem Schlepper ist, womit der Fahrer auch die Steuerung vom Schlepper machen kann. Der andere Export ist dann, ich kann das Minigis auch direkt tatsächlich mobil verwenden. Wenn ich jetzt so ein Windows-Tablet habe, geht das tatsächlich auch auf dem Windows-Tablet draußen. Und damit kann ich dann auch mit RTK zum Beispiel anschließen und Einmessungen machen und ausstecken im Feld. Wir wollen jetzt mehr oder weniger das Ganze in einen QGIS-Workflow reinbringen neuerdings und mit QField dann rausgehen, auch mit RTK-GPS. So sieht das Minigis aus. Man sieht also hier auf der linken Seite sind die ganzen Versuche drin, gehören immer zwei Layer zu sozusagen, ist immer die Parzellen, also die Rechtecke sind immer jeweils die Parzellen da und dann gibt es noch die Linien, die da drin zu sehen sind. Das sind diese Fahrspuren, mit denen kann zum Beispiel die Bearbeitung der Schlepper kann danach fahren. Bei der Umsetzung der Feldversuche müssen die Maßnahmen natürlich geplant werden. Das machen wieder Versuchsansteller und Techniker. Ja, also sind viele Leute beteiligt. Am Ende die Leute, die dann den Schlepper fahren, gibt's ja auch noch und so weiter. Also die Anlage im Feld muss natürlich gemacht werden. Dafür wird üblicherweise ausgesteckt oder auch eingemessen, wenn der Versuch schon dasteht mit GPS. Das ist eine der Anforderungen und das Ganze muss eben halt auf die Schlepper noch. Die Maßnahmen werden dann durchgeführt von den Versuchstechnikern und vom Versuchsbetrieb bei uns, vom landwirtschaftlichen Versuchsbetrieb. Das können eben Aussaat sein, Pflanzenschutz, Düngung, die entweder uniform passieren, wenn sie kein Faktor sind, oder wenn sie eben Faktor sind, muss ich in den Parzellen halt die Düngung variieren oder den Pflanzenschutz unterschiedlich machen. Entsprechend. Dann werden Monitoren gemacht, die werden eventuell mit einer App auch gemacht, die jetzt aktuell entwickelt wurde für dieses Piaf Mobile, wo ich also direkt an diese Datenbank mich anschließen kann. Da kann ich also so das Versuchsdesign dann runterladen und dann kann ich das abarbeiten im Feld und da die Monitorwerte dazu eingeben. Was wir noch machen ist, wir befliegen viel, also wir sind viel mit UAS unterwegs, also mit Drohnen unterwegs. Und auch da müssen wir halt die Geometrien haben von dem Versuch, damit wir den befliegen können. Und am Ende muss das irgendwo auch noch auf einen Parzellenmähdrescher drauf, üblicherweise, und da auch nochmal wieder zugeordnet werden. So sieht das beispielsweise auf dem ergonomischen Terminal aus. Ja, da habe ich also hier den Versuch, ich habe hier die Fahrspuren und der Schlepper ist jetzt da an der Position, wo der grüne Pfeil ist. Und kann sich jetzt also automatisch gesteuert werden, dass der da geradeaus fährt. Man sieht hier eine Abweichung gerade von 3 Zentimeter, das ist also alles mit RTK. Und so wird auch die Aussaat gesteuert, sodass die Parzellen also richtig angelegt werden. An der richtigen Stelle wird ausgelöst, sodass das Saatgut dann genau an der Parzellenbeginn da bis zum Parzellenende ausgebracht wird. Und dann kommt die nächste Parzelle mit dem anderen Saatgut möglicherweise. So, was haben wir für Systeme und Daten? Prinzipiell, ja, es gibt mehrere führende Systeme. Ne? Also wir haben schon mal irgendwo ein System, das die ganzen statistischen Daten nachher enthält, sozusagen, wo wir die Statistik mitmachen. Wir haben irgendwo ein System, mit dem erzeugen wir so Geometrien, dann wollen wir noch irgendwo rausgehen damit. Dann haben wir noch UAS-Daten, die können wir leider, das sind wieder andere Systeme, wo man das machen kann. Und am Ende können die Systeme eventuell nur übers Internet zusammengebracht werden. Ja, also es ist, und es ist natürlich auch so, diese Systeme bleiben separat sozusagen. Also wenn sich Änderungen ergeben in der Versuchsplanung, tauchen die im PIAF auf. Und dann muss ich halt wieder sozusagen den Prozess erneut beginnen. Hier die Datenflüsse noch mal ein bisschen mehr im Detail. Wichtig ist eigentlich, rechts oben haben wir sozusagen das Intranet, so das übliche Landesverwaltungsnetz, wo man dann arbeitet, wenn man auf dem Amt arbeitet. Da laufen dann diese Fachprogramme, diese Fachverfahren da. Wir müssen dann eben raus übers Internet, entweder über eine Nextcloud im Prinzip, dass man Daten mal auf die andere Seite bekommt, einmal aus dem Mobilgerät und dann auch zu uns in eine Forschungsinfrastruktur, wo wir Auswertungen machen, auch für die Drohnen. Und von da kommt man natürlich dann auch wieder zurück. Also das Ganze schnittstellentechnisch ist eher dateibasiert tatsächlich. Alles nicht so wahnsinnig elaboriert, dass man jetzt irgendwie die Systeme schon alle zusammengeschlossen hätte in dem Sinne. Und wenn es Updates gibt, müssen die halt irgendwo hin. Wie kommen wir jetzt Minigis und PIAF? In Minigis haben wir nur die Geometrien. In PIAF haben wir ja alle Informationen zu den Parzellen. Das heißt, zunächst müssen wir mal diese Informationen an diese Attribute da, also als Attribute ergänzen an den Geometrien. Wichtig ist, dass wir hier irgendwo eine Parzellen-ID haben, die eindeutig ist, die wir sozusagen über den ganzen Prozess dann verwenden wollen und auch im Feld verwenden wollen. Und da kann man alle Werte dranhängen und die ist eindeutig. So, das ist wichtig. Das Kürzel enthält halt diese Faktoren. Die Faktoren sind dann nochmal ein Teil, wo das im Text drin steht. Und dann gibt es noch ein paar andere. Das soll uns jetzt hier nicht weiter im Detail interessieren. Minigis und QGIS. Wie kommen wir jetzt da hin und her? Im Prinzip geht aus Minigis nur ein manueller Export. Das ist etwas aufwendig. Also ich muss wirklich jeden Layer da einzeln von Hand exportieren gerade und kriege dann eben diese Polygone oder die AB-Linien da raus. Das sind diese Linien-Layer. Und das bleibt erstmal so da. Und wenn es dann Updates gibt, dann macht man einfach nochmal den Export und legt das wieder in dieselbe Stelle und überschreibt quasi das, die alte Version. Dann gibt es auf der anderen Seite, nehmen wir das aktuell an mit so einem kleinen Skript, das irgendwie ein bisschen die Dateinamen nochmal bereinigt, das das Ganze nochmal in Unterverzeichnisse zusammensortiert und dann machen wir da im Prinzip einfach nur einen Style dran. Das hat den Vorteil, dass wir die Daten jetzt nicht verändern müssen. Wir nehmen einfach die Originaldaten, wie sie da rauskommen und machen da eigentlich nur einen Stil dran. Das kann man dann bequem auch laden. Es waren ja relativ viele Layer, ne? Wir haben das jetzt so an unserem Standort alleine 160, 70 Layer oder sowas. Die will man jetzt nicht alle von Hand laden. Da gibt's das Load them all Plugin. Mit dem geht das ratzfatz. Dann kann man noch einen KML-Export machen für die Drohnen, die bei uns alle von DJI sind und die verstehen eigentlich nur KML. Also müssen wir jede Einzelgeometrie von den Versuchen nochmal exportieren. Das geht natürlich auch irgendwie mit einer Funktion hier aus dem QGIS. Und dann sieht das zum Beispiel so aus, hinterher, wenn man geflogen ist, hat man hier so ein Ortofoto gerechnet und da sieht man jetzt die Parzellen drin liegen. Das wären jetzt die Bruttoparzellen, ja, man erkennt also, das ist jetzt die Planung sozusagen, die aus dem Minigis gemacht wurde, wenn man sie jetzt auch hier im QGIS dargestellt hat. Was man im QGIS noch rechnen kann, ist, ich habe oft Bruttoparzellen und ich kürze die dann ein, dass man ein bisschen Randeffekte vermeiden kann. Das heißt, ich will auf Nettoparzellen hinaus. Und dazu muss ich die dann nochmal beschneiden. Wir haben also hier diese kleinen gelben, etwas kleineren Parzellen sozusagen. Das sind die Nettoparzellen, in denen dann tatsächlich die Messung stattfindet. Da kann ich mir die Bonitur-Werte wieder ranholen. Ja, also wenn ich jetzt Auswertungen auch mit den Drohnenbildern machen möchte, automatisiert und Statistiken rechnen möchte, dann ist es so, dass wir da die Werte direkt aus dem PI auf uns ranholen können. Das sind jetzt Bonitur-Werte zum Beispiel von einer Bonitur. Das ist eine Krankheitsbonitur. Wir können hier an der Stelle Bildanalysen machen und per CSV mit dieser Parzellen-ID dann halt direkt nach PIA wieder rein. Und wir wollten ja vor allen Dingen auch jetzt mal mobil noch unterwegs sein. Das will ich nochmal gerade zeigen. Im Prinzip haben wir da Tablets mit Q-Field und RTK-GPS. Das kann übrigens auch sehr kompakt ausfallen. Also ich habe hier mal so ein RTK-GPS dabei. Ja, das ist also hier RTK-GPS. Laptop, also hier so ein kleines Tablet kann man einfach da drauf machen und da hat man eigentlich eine sehr schöne, kompakte Einheit, mit der man sehr hochgenau auch da im Feld ausstecken kann und einmessen gehen kann. Da gibt es eben zwei Möglichkeiten bei Q-Field. Ich kann entweder das Ganze dateibasiert machen und aufs Gerät und wieder zurück und synchronisieren, oder ich kann es über die Q-Field Cloud neuerdings machen, die inzwischen aus dem Beta-Stadium auch raus ist. Ja, so sieht das dann zum Beispiel auf dem Smartphone aus. Ja. Es kann also jeder Mitarbeiter im Prinzip diese Daten mit rausnehmen und hat die volle Information darüber, welcher Versuch liegt wo, welche Variante liegt wo. Und jetzt kann man auch dafür noch unterschiedliche Ansichten machen. Ja, es gibt Leute, die interessieren sich vielleicht nicht für die einzelne Parzelle, sondern nur, welcher Versuch liegt irgendwo. Da kann man eben unterschiedliche Ansichten noch machen. Ne? Mit und ohne die Linien zum Beispiel. Das geht alles. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel mal noch so einen Stiel da drin, dass man anhand der Farbe jetzt erkennen kann, welche Variante das ist. Ja, die Varianten sind jetzt hier so farbkodiert und sollten dann eigentlich auch immer gleich sein über alle Versuche, sodass man also gleich weiß, naja, das eine ist, die eine Farbe ist Variante 1 und die andere Farbe ist Variante 2 und so weiter. Man kann natürlich einmessen mit dem Smartphone dann an der Stelle. Das heißt, ich kann hier einfach Punkte setzen und in einen der Layer Daten eintragen und Notizen machen, üblicherweise Eckpunkte oder sowas. Wäre auch denkbar, dass man Bonituren entsprechend so macht. Und neuerdings kann man auch ausstecken mit Q-Field. Das haben wir auch mit initiiert und ein bisschen mitfinanziert, dass dieses Feature jetzt da ist. Und da kann man jetzt also jetzt so einen Eckpunkt da hernehmen und sich da hinführen lassen im Q-Field. Gut, was ist die Zukunft? Wir wollen mehr Menschen natürlich vom mobilen GIS überzeugen und überhaupt mit dem GIS zu arbeiten und auch ständig das dabei zu haben. Ja, das ist eigentlich so das Ziel. Wir haben relativ viele Beteiligte und da wäre es natürlich schön, wenn die immer die aktuellen Informationen haben und nicht jeder nur vielleicht seinen Versuch und irgendeine Sache, die auf dem Zettel ist, sondern dass, wenn ich da im Feld stehe, dass ich dann auch den Zettel nicht falsch rumhalten kann und auf der falschen Seite stehen kann. Das sind Sachen, die passieren. Das sind die Versuchsanstellerinnen, es sind auch die Landwirtinnen, die wir davon überzeugen wollen, mehr mit den Karten zu arbeiten und diese Karten auf dem Hof nutzbar zu machen. Und da stellt sich dann auf Dauer natürlich die Frage, ja, braucht man da nicht noch ein bisschen GDI-Komponenten dazu? Ja, ein bisschen dezentrale, zentrale vielleicht. Manche Sachen kann man vielleicht im Internet machen, manche gehen vielleicht nicht im Internet und muss man lokal haben. Das sind noch Fragen, die sind sozusagen offen. Und damit bedanke ich mich und stehe für Fragen zur Verfügung.
Ja, vielen Dank, Martin Weiß, für diesen interessanten Einblick in deine Arbeit. Da gibt's auch gleich eine Frage im Chat, und zwar zu Q-Field und RTK-GPS. Du hast jetzt die beiden Geräte da gezeigt.
Genau.
Die funktionieren nur zusammen und dann mit RTK. Und dann hast du aber auch gleichzeitig eben noch Smartphone beschrieben mit dem Ausstecken.
Also im Prinzip kann man, das Q-Field kann direkt über Bluetooth auf den NMEA-String sozusagen vom GPS zugreifen. Und damit ist die Sache, binde ich das quasi direkt an. Es bietet sich an, das direkt zu machen. Es gibt auch den Umweg, dass man das RTK-Signal zum System-Signal macht sozusagen. Also dass man das interne GPS, das die meisten Geräte haben, auch überschreiben kann. Das kann man in Systemeinstellungen einstellen. Dann könnte man das auch in mehreren Apps gleichzeitig sozusagen nutzen. Es ist aber ganz geschickt, wenn man es direkt im Q-Field macht, weil man dann die volle Information hat sozusagen.
Und das geht dann auch mit jedem Smartphone?
Das geht im Prinzip mit jedem Smartphone, wenn ich das per Bluetooth da anschließen kann. Ja.
Okay.
Genau.
Hat jemand eine Frage im Saal? Zwei Fragen.
Danke. Hallo. Wir hatten ja eben schon das Thema in dem vorigen Vortrag Offline-Karten. Also das Problem wird ja sicherlich auch bei den Landwirten bestehen, dass im Feld halt eben oft keine Internetverbindung aufgrund der sehr umfangreich schlechten Verbindungen von Internet oder Verfügbarkeit von Internet da ist. Wie löst ihr das Problem? Also habt ihr auch Offline-Karten, die ihr zur Verfügung stellt oder?
Also mit Q-Field kann man auf jeden Fall die sogenannten Basemaps erzeugen. Das heißt, aus den Layern, die ich da habe, kann ich auch Offline-Versionen dann erzeugen, die ich mit rausnehmen kann. Ich kann auch die gerenderte Karte zum Beispiel in eine der Ansichten mir rendern lassen und mit rausnehmen, wenn ich das haben will. Das geht auf jeden Fall. Es ist natürlich so, wenn ich jetzt kein Internet habe, habe ich auch kein RTK. Natürlich. Also dann mit einem normalen GPS geht's natürlich, aber für RTK brauche ich tatsächlich immer einen internetgebundenen Dienst, der mir halt Korrekturdaten liefert. Das heißt, das wäre dann schon sinnvoll. Aber prinzipiell kann Q-Field offline arbeiten, das ist gar kein Problem. Also wenn ich tatsächlich in der Gegend bin, wo ich das jetzt nicht kann, also dann kann ich entsprechend nicht hochgenau einmessen, aber ich könnte zum Beispiel Bonituren machen und Fotos aufnehmen und sowas. Das kann ich natürlich auch offline machen.
Ja, hallo. Ich hätte mal eine Frage dieses Matching zwischen dem Minigis und diesen PIAF. Wie funktioniert das? Und dann, das scheint ja doch ein bisschen kompliziert zu sein. Also diese Zuordnung geschieht händisch. Gibt es da Überlegungen, das in Zukunft vielleicht mehr automatisiert zu machen? Also zum Beispiel über eine API von PIAF? Weil so ganz zeitgemäß hört sich das ja ehrlich gesagt nicht mehr an. Ne? Also Dateien, Shape-Dateien vom Gerät auf den Rechner kopieren und dann zuordnen und so weiter.
Ja, sagen wir mal so, an den Programmen, die da zum Einsatz kommen, haben wir nicht ganz so viele Möglichkeiten, jetzt Dinge zu ändern. Ja, das sind ja mehr oder weniger proprietäre Programme. Da gibt's natürlich die Hersteller, die so ein bisschen auch untereinander schauen, dass sie da Schnittstellen machen. Das ist aber trotzdem eine dateibasierte Schnittstelle. Also aus dem PIAF kommt im Prinzip diese Tabelle, die wir gesehen haben, raus. Und dann wird die über eine Column-ID und eine Row-ID zugeordnet. Die haben eine spezielle Zählung, ja, die fangen immer unten links an und zählen dann rauf sozusagen, wenn man die Tabelle so vor sich hat. Also wenn man das anders machen würde, dann würde jeder Versuchstechniker verrückt werden, weil die erste Parzelle ist immer unten links. So, das sind so Sachen, die dann da sozusagen implementiert sein müssen. So funktioniert diese Schnittstelle dahin. So richtig mit API ist tatsächlich eine gute Frage. Also wenn man jetzt eine GDI hat, wo man diese Sachen vernünftig reintun kann und aufbereiten kann, kann man, glaube ich, eine ganze Menge machen. Ja, dass man sagt, also wir haben hier das die zentrale Information und bringen das da auch zusammen. Da kann man Dinge ein bisschen automatisieren, aber letztlich nicht wirklich durchgehend. Also ich komme nicht an die Systeme dran. Weil diese Systeme sind, das PIAF ist zum Beispiel ein Fachverfahren, das relativ kompliziert nur zu erreichen ist. Ja, auch da komme ich mit den Daten wiederum nur über Umwege hin und wieder raus, selbst schon im Dateisystem. Das ist also nicht irgendwie ein Programm, das ich direkt starte, sondern das ist irgendeine Anwendung, die woanders läuft und so weiter. Also das ist nicht abzusehen, dass man jetzt sozusagen direkt da Verbindungen aufbauen kann und APIs nutzen könnte. Aber wir werden natürlich mal mit den Anbietern sprechen, inwieweit da nicht ein paar Sachen vereinfacht werden können, zum Beispiel beim Export oder sowas.
Ja. Genau. Vielen Dank, Martin Weiß.
Danke.